SRF 2 Kultur. Kontext mit Norbert Bischofberger.
Dieses Geräusch wird uns durch diesen Kontext begleiten. Millionen von Seiten werden derzeit in Archiven und Bibliotheken gescannt. Nutzerinnen und Nutzer können so digitalisierte Dokumente weltweit einsehen. Wir berichten heute über zwei Großprojekte. Einerseits werden in Marburg und Mainz die deutschen Handschriften des Mittelalters vollständig erfasst und andererseits digitalisiert die Zentralbibliothek Zürich alle Ausgaben der Neuen Zürcher Zeitung seit 1780. Zudem spüren wir dem Reiz der Originale nach, den Handschriften in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Sie hören einen Kontext von Raphael Zehnder und Hans Rubinich. An der Philipps-Universität in Marburg ist ein großes Projekt angelaufen. Gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz wollen die Forscherinnen und Forscher über 25.000 Manuskripte und Fragmente untersuchen und digitalisieren. Es sind Dokumente, die seit dem Mittelalter über die ganze Welt verstreut wurden. Das Projekt nennt sich «Vollständige Erfassung deutscher Handschriften des Mittelalters». Bund und Länder finanzieren es mit insgesamt 6,5 Millionen Euro. Und es ist ein länderübergreifendes Projekt. Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz interessiert nicht nur, was die Menschen einst schriftlich festhielten, sondern auch, was uns die Dokumente Neues über das Mittelalter erzählen. Der Beitrag von Hans Rubinich.
Es ist ein gigantisches Projekt. Die Philologen Jürgen Wolf und sein Schweizer Kollege Nathanael Busch von der Philipps-Universität in Marburg wollen weltweit alle deutschsprachigen Manuskripte und Fragmente des Mittelalters zusammentragen, untersuchen und sie dann in eine Online-Datenbank einstellen. Seit 2,5 Jahren arbeiten sie bereits daran, wie Jürgen Wolf erklärt.
Man muss natürlich grundlegend erstmal davor sagen, wir befinden uns mit diesen Dingen, die wir bearbeiten, in der Zeit vor dem Buchdruck. Jedes Buch ist individuell, ist ein Unikat. Und das Problem ist auch noch, dass diese Stücke, dass die über die ganze Welt verteilt sind. Die liegen also nicht mehr nur in einer Bibliothek, sondern die liegen von Südafrika über die USA, Russland, bis nach Australien. Überall sind diese Bücher über die Jahrhunderte verstreut.
Da sich allerdings herumgesprochen hat, woran Jürgen Wolf und sein Team arbeiten, bekommen sie von überall Informationen zu Manuskripten und Fragmenten zugeschickt. Diese Daten werden in Marburg digital gesammelt und in einem Kurzkatalog aufbereitet. Am Ende kommen sie in eine Datenbank und werden ins Internet gestellt. Die Originale lagern in etwa 1500 Klöstern, Kirchen, Bibliotheken, Museen, Archiven und privaten Nachlässen.
Beispielsweise vor kurzem wurde in Tomsk, also hinter dem Ural in der Bibliothek, ein Schnipsel einer Tristan-Handschrift aus dem späten 13. Jahrhundert gefunden. Und sie haben das sofort uns gemeldet und dann haben wir uns das genau angeguckt, haben das datiert, lokalisiert, wozu gehört das? Es wird dann in unsere Datenbank aufgenommen. Und das ganz große Problem ist, dass über die Jahrhunderte viele dieser Bücher nicht als Bücher überlebt haben, sondern zerschnitten, auseinandergerissen in Form ganz kleiner Stückchen. Und wir erfassen diese Schnipsel, wir identifizieren sie, sagen, ah, das ist das und das Werk.
Aber in diesem Bereich der Fragmente sind eben immer wieder wirklich spannende Entdeckungen zu machen. Oft sind es auch einfach Texte, die wir gar nicht kennen, ja, wo wir nichts anderes von ihnen haben als eine halbe Seite oder eine Doppelseite oder nur einen Streifen. Texte, von denen wir das Gefühl haben, hätten wir sie vollständig, wären es fantastische, großartige Klassiker.
Meint der Schweizer Forscher Nathanael Busch, der mit Jürgen Wolf an der vollständigen Erfassung der deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters zusammenarbeitet. Viele Geschichten, so die beiden Forscher, erzählten sich damals die Menschen untereinander, gingen von Stadt zu Stadt, bevor sie aufgeschrieben wurden. Und auch wenn sie einmal schriftlich festgehalten waren, wurden sie von Schreibern vervielfältigt, die manchmal Fehler machten und nicht selten an den Werken herumdokterten, sie verbesserten, häufig aber auch verschlimmbesserten oder gar entstellten. So entstanden verschiedene Fassungen ein und desselben Textes.
Wenn wir heute sagen, wir lesen das Nibelungenlied oder wir lesen den Parzival, ja, dann muss man sich erst einmal die Frage lesen, was liest man denn überhaupt? Welchen Text davon liest man? Denn wir haben mehrere Dutzend Nibelungenhandschriften, die unterscheiden sich immer ein bisschen.
Es ist ein aufwendiges wissenschaftliches Verfahren, zu entschlüsseln, wann, wer, wo einen Text oder ein Buch geschrieben hat. Der Philologe Jürgen Wolf erklärt, wie sie dabei vorgehen.
Der erste Schritt ist, dass man sich anguckt, ja, wie sehen die Buchstaben aus, wie sind die einzelnen Wörter geschrieben. Das ist Paläographie, also die Lehre von der alten Schrift. Und anhand der Buchstaben, der Schriftzeichen, kann man datieren. Zweiter Teil ist, man versucht, Wörter, einzelne Satzteile, wenn es nur kleine Schnipsel sind, zu erkennen, gegebenenfalls auch zu rekonstruieren. Dann ergibt sich aus bestimmten Schreibungen, Schreibvarianten der Dialekt. Damals gab es keine Hochsprache, sondern es ist so, dass man eigentlich in dem Dialekt schreibt, in dem man mehr oder weniger auch spricht.
Daher ziehen Jürgen Wolf und sein Team auch Dialektforscher hinzu, um einen Text oder ein Schriftstück zu untersuchen.
Wenn man jetzt dialektale Merkmale in so einem Schnipsel findet, kann man dann relativ genau zuordnen, in welchen Raum dieses Stückchen gehört. Also ob es jetzt bayerisch ist, ob es alemannisch ist oder auch niederdeutsch oder mitteldeutsch. Das sind quasi die ersten Schritte, die man geht. Und der ganz entscheidende letzte Schritt ist natürlich Identifizierung dieses Textstücks. Da wir häufig nur einzelne Worte oder sogar manchmal nur Wortfetzen haben, versucht man dann Textdatenbanken Wort- oder Buchstabenkombinationen auszumachen und damit den Text ja dingfest zu machen, zu erkennen.
Jürgen Wolf und sein Kollege Nathanael Busch arbeiten nicht alleine an dem Projekt. Sie konnten noch weitere Kollegen gewinnen, wie etwa Rudolf Gamper. Über 30 Jahre lang hat er als Bibliothekar der Wadianischen Sammlung in St. Gallen Handschriften in der gesamten Schweiz katalogisiert. Heute besucht er die Kollegen in Marburg.
Ich bin eigentlich der Kontaktmann mit der Schweiz. Wenn Fragen auftauchen, die schweizerische Handschriften oder schweizerische Bibliotheken betreffen, kenne ich meistens die Leute, die zuständig sind, und ich stelle entweder die Kontakte her oder ich kläre die Fragen gleich ab.
Kontaktpersonen sind für den Erfolg des Vorhabens von elementarer Bedeutung. Ganz einfach deswegen, weil wir notwendigerweise mit vielen anderen Institutionen kooperieren müssen. Das heißt, wir müssen wissen, an wen sollen wir uns denn wenden, wenn wir etwas hier oder da brauchen.
Viel unnötige Arbeit lässt sich so vermeiden. Ein Beispiel. Nathanael Busch ist ein Bestand aufgefallen, den er gerne sichten möchte. Er fragt sich:
Dieser Ort, gibt es da etwas zu suchen? Lohnt sich eine Reise dorthin? Müsste man dort einmal nachforschen? Beispielsweise, ist es nicht so, dass am St. Bernhard-Pass, da ist ein Kloster, dort befinden sich ein paar mittelalterliche Handschriften. Lohnt sich das für uns? Nein, sagt Herr Gamper, es lohnt sich nicht, die sind alle lateinisch.
Um das zu wissen, recherchiert Rudolf Gamper unentwegt. Manchmal eine recht mühevolle und zeitaufwendige Arbeit.
In der Schweiz sind die Handschriftenbestände sehr stark aufgesplittert. Das hat historische Gründe. Schon in der Reformation haben die Städte begonnen, eigene Sammlungen anzulegen. Die größeren Städte, es gibt Privatbesitz, es gibt einzelne Handschriften in Kirchenbibliotheken. Es ist sehr schwierig, den Überblick zu kriegen. Wir haben das versucht und lange Listen hergestellt, aber das muss ständig verfeinert werden. Denn wenn wir wissen, da existieren Handschriften, aber was da drin steht, das muss in jedem einzelnen Fall neu erforscht werden, und das braucht zum Teil ziemlich großen Aufwand, festzustellen, was in diesen Handschriften drinsteht. Denn sie sind nicht angeschrieben, es hat keine Inhaltsverzeichnisse, da muss jeder einzelne Text analysiert werden und einem Autor zugewiesen werden.
Vor kurzem fand das Marburger Team ein ungewöhnliches Schriftstück im Kloster Melk in Niederösterreich. Für den Philologen Jürgen Wolf ein Sensationsstück.
Es geht hier um Obszönität im Mittelalter, und bisher gibt's das eigentlich gar nicht. Und nach diesem Fund wird man auch ja in unserer klassischen höfischen Blütezeit damit rechnen müssen. Der Text ist bekannt, aber er wurde bisher nach den vorhandenen Befunden immer ins 15. Jahrhundert datiert, also ins ausgehende Mittelalter, wo man auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen schon erwartet. Das Textstück, was jetzt gefunden wurde, ist aber viel, viel älter und passt eigentlich gar nicht in die aktuelle literaturgeschichtliche Wahrnehmung dieser älteren Zeit. Also man wird hier die Literaturgeschichte, ja, und die Geschichte des Mittelalters an dieser Stelle umschreiben müssen.
Der Text heißt Der Rosendorn. Ihn fanden die Forscher allerdings nicht. Nur noch ein kleines Stück von ihm.
Nun, das war ja auch schwer herauszubekommen, weil das ein kleiner, schmaler Streifen ist. Nur ein paar Buchstaben links und rechts zu erkennen. So, vielleicht 5, 6 Buchstaben nebeneinander und da aus einer ganzen Blattseite heraus. Das heißt, da sitzt man schon ein paar Stunden dran und tüftelt und denkt eigentlich die ganze Zeit, das kann man nicht herausbekommen. Am Ende haben wir es herausbekommen. Ja, es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Suchmaschinen. Man kennt einiges, muss Dinge ausschließen. Das ist ein so wie ein Puzzlespiel.
Der fällt einem nicht in die Hände, sondern mittelalterliche Handschriften sind ja in einer bestimmten Technik gebunden. Und um diese Papierhandschriften besser in dem Einband zu verankern, hat man oft Pergamentstreifen genommen.
Die Germanistin Christine Klassner zählt in Österreich zu den bekanntesten Handschriftenexpertinnen. Sie ist Leiterin der Abteilung Schrift und Buchwesen des Instituts für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Auch sie konnte für dieses Projekt gewonnen werden. Ihr gefällt die gute Zusammenarbeit mit den Forschern. Christine Klassner.
Und übrigens, das war eine ganz großartige Leistung von Herrn Busch, das wirklich diesen Text zu identifizieren. Also ich hätte das nicht können. Aber das ist eben auch ein sozusagen ein Ausfluss dieser guten Zusammenarbeit, die wir haben, dass wir immer wissen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, an wen kann ich mich wenden. Also wenn ich ein kleines Fitzerl finde, wende ich mich an Herrn Busch zum Beispiel. Und der löst das Problem normalerweise.
Nicht nur der Fund aus dem Kloster Melk begeistert die Forscher. Die bisherigen Schriftstücke zeigen auch auf, was den Menschen im Mittelalter vermutlich wichtig gewesen ist. Eine große Rolle spielen in dieser Zeit geistliche Texte und religiöse Schriften. Vor Jürgen Wolf liegt nun ein Gebetbuch. Goldene Buchstaben zieren den Anfang eines jeden Absatzes.
Man kann es sozusagen greifen, wie wichtig den Menschen ein solches Gebetbuch gewesen ist, was ja die unmittelbare Beziehung zu Gott herstellt, was einem den Weg zu Gott ebnet. Auch wenn dieses Büchlein relativ kleinformatig war, ist doch unglaublich kostbar und strahlt auch so etwas wie Kostbarkeit, Erhabenheit, ja und letztlich Heiligkeit aus.
Der Philologe und sein Team untersuchen auch, wie weit die Medizin damals fortgeschritten war.
Wenn es um die Wirkung von Pflanzen geht, da ist man relativ nah an der heutigen Vorstellung. Und wir haben eine an Zauber, an Mystik gebundene Dimension der Medizin. Das ist noch viel, viel stärker verschränkt, als wir es heute eben haben.
Es gab allerdings auch eher Kurioses in der Medizin.
Beispielsweise eines der wichtigsten Arzneimittel des Mittelalters ist alles vom Geier. Es gibt dort auch ein Traktat, also ein medizinisches Handbuch, den berühmten Geier-Traktat. Und da wird ja quasi jedes Teil des Geiers als medizinisch hochwirksam beschrieben.
Das Handschriftenprojekt ist auf 20 Jahre angelegt. Alle Materialien sollen in einer Datenbank erfasst und ins Internet gestellt werden. Sie ist kostenfrei und ist abrufbar unter dem Portal www.handschriftenzensus.de. Geplant ist es auch, dem User Hilfen an die Hand zu geben, wie man diese Texte lesen kann.
Das heißt, dass die Daten, die darin sind, jeweils so verknüpft werden mit anderen Datenbanken, dass man sie irgendwann einmal in Zukunft digital abrufen kann, komplexe Suchabfragen beispielsweise stellen kann. So etwas wie, zeig mir alle zweispaltigen Handschriften, die sich in Großbritannien befinden und einen juristischen Text beinhalten. Das sind momentan Fragen, die man, wenn dann nur sehr mühsam herausfinden kann, die aber eine ganz andere Art der Zugänglichkeit ermöglichen werden.
Eine Herkulesaufgabe. Nathanael Busch erklärt, worauf es seinem Team ankommt.
Wir reden von 7.000 bis 10.000 oder 12.000 Werken im Mittelalter. Es geht nicht uns um die inhaltliche Auseinandersetzung mit Chroniken oder juristischen Werken, sondern es geht uns darum, die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit andere damit arbeiten können. Das ist ja fast schon eine Serviceleistung, aber das ist die wissenschaftliche Arbeit dahinter. Da ist die Schweiz richtig in einer Vorreiterrolle, weil sie ein sehr starkes, ein gutes Netz hat an Beschreibungen der Handschriften, die Informationen liefert, die nötig sind und gleichzeitig die Digitalisierung ganz stark vorangetrieben hat. Das heißt, man kann sehr gut darauf zugreifen und gerade über unser Portal www.handschriftenzensus.de man sehen, wo überall gibt es Handschriften in der Schweiz, was dann ganz überraschend ist.
Daher ist das Internet für die Forscher so wichtig. Mit Hilfe des Internets soll es für jedermann möglich sein, den Alltag und das Leben im Mittelalter noch besser zu verstehen. Jürgen Wolf.
Man blickt in das Leben. Was haben die Menschen dort gemacht? Was haben sie gedacht? Wie haben sie gelebt? Das ist schon eine Faszination, die ja unglaublich ist. Und ich denke, alle, die in unserem Bereich arbeiten, und ich hoffe auch, alle Studenten, die mit uns in Kontakt sind, werden von diesem Virus infiziert und ja, sind dann auch Mittelalterfans.
2,5 Jahre läuft dieses Projekt nun. 17 weitere soll es dauern. Mit weiteren hochinteressanten Funden darf gerechnet werden.
Sie hörten den Bericht unseres Kollegen Hans Rubinich über die vollständige Erfassung deutscher Handschriften des Mittelalters. Das riesige Digitalisierungsprojekt wird derzeit in Marburg und Mainz realisiert. Digitalisiert werden nicht nur Handschriften, sondern auch Zeitschriften und Zeitungen. Die Zentralbibliothek Zürich ist hier an einem Digitalisierungsgroßprojekt beteiligt. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern und der Neuen Zürcher Zeitung digitalisiert sie alle Ausgaben der NZZ seit 1780, das heißt 1,9 Millionen Zeitungsseiten. Die Ausgaben der letzten 25 Jahre bleiben hinter der Bezahlschranke der NZZ. Die übrigen Zeitungsseiten werden in 2 Jahren für alle zugänglich sein. Kostenlos. Raphael Zehnder hat das Digitalisierungszentrum der Zentralbibliothek Zürich besucht.
Ein Mitarbeiter blättert Seite um Seite eines großformatigen Buches um und betätigt den Auslöser. So klingt's im Digitalisierungszentrum der Zentralbibliothek. Ein Stockwerk unter dem großen Lesesaal der Zentralbibliothek treffe ich 2 Männer, die unter anderem mit der Digitalisierung und Erschließung der NZZ-Ausgaben befasst sind.
Mein Name ist Jesko Reiling. Ich bin Produktionsmanager Digitalisierung in der Zentralbibliothek Zürich. Dafür verantwortlich, dass eben die großen Digitalisierungsprojekte termingerecht, ressourceneffizient abgearbeitet werden. Bei der NZZ bin ich dementsprechend für die Planung und Koordination der ganzen Abläufe zuständig.
Mein Name ist Peter Murger, ich leite das Digitalisierungszentrum. In Bezug auf die NZZ waren wir zuständig für das Scannen der historischen Bestände von 1780 bis 1856. Im weiteren Verlauf werden wir Quality Control machen auf Bestände, die extern digitalisiert werden und zu uns zurückkommen.
An den historischen NZZ-Beständen hat die Zentralbibliothek Zürich dieses Jahr bereits viel gearbeitet. Für ein Forschungsprojekt des Instituts für Computerlinguistik der Universität Zürich.
Im Ganzen gibt es ja 1,9 Millionen Zeitungsseiten der NZZ. Ein gewaltiger Bestand, der würde diesen Raum hier, denke ich, mehr als füllen. Was ist von dieser Digitalisierung bisher schon erfolgt in der Form, wie Sie es brauchen werden für die Aufschaltung im Jahr 2021, Jesko Reiling?
Wir haben einen ersten Teil bereits digitalisiert. Das sind die Jahrgänge von 1780 bis 1950. Das sind diese Jahrgänge, die das Forschungsprojekt der Universität Zürich benötigt. Die haben wir im vergangenen Jahr digitalisiert. Die liegen jetzt als Bilder vor. Das Forschungsprojekt kann schon damit arbeiten, alle anderen Jahrgänge, alle anderen Seiten, das sind noch rund 1,3 Millionen Seiten, haben wir noch nicht gescannt. Also damit werden wir jetzt anfangen. Und so gesehen haben wir jetzt ein Drittel der gesamten Seitenzahl schon hinter uns, aber haben eben noch zwei Drittel vor uns.
Zwei Drittel der gesamten NZZ-Seiten sind erst seit 1950 erschienen. Da sieht man auch, wie die Zeitung dicker wurde in dieser Zeit.
Genau, das ist richtig. Also und was auch noch hinzukommt, die NZZ erscheint erst seit ungefähr 1974 als eine Ausgabe pro Tag. Vorher gab es mehrere Ausgaben. Es gab eine Morgens-, Mittags- und Abendsausgabe. Entsprechend umfangreich sind dann eben auch die ganzen Jahrgänge ausgefallen.
Peter Murkerk, Sie haben da zwei Datenträger in der Hand. Können Sie mir sagen, was das ist? Das sieht ein bisschen aus wie
Streichholzschachtel, kann man sagen. Es ist etwa auch so groß wie ein Streichholzschachtel. Und darauf sind alle Ausgaben, historische Ausgaben von 1780 bis 1857. Kann man also in der Tasche mitnehmen und schön lesen unterwegs.
Welche Datenmenge ist da ungefähr drauf?
Das sind etwa 67.000 Seiten. Und die Menge auf dem anderen Datenträger, das ist dann der Rest. Und dann kommen wir auf fast 600.000 Seiten.
Der andere Datenträger umfasst dann
1950.
Und der sieht ein bisschen aus wie eine VHS-Kassette.
Ja, ja, das sind halt die verschiedenen Formen. Umso mehr Daten drauf, umso größer werden die. Die Gesamtdatenmenge, die wir jetzt haben, sind, wenn ich es richtig habe, etwa 12 Terabyte. Das wird aber wachsen auf etwa 40 Terabyte, wenn die komplette NZZ gescannt ist.
Warum muss eine Bibliothek heute ihre Bestände digitalisieren, Jesko Reiling?
Das muss man in zweifacher Hinsicht eigentlich beantworten. In Bezug auf die NZZ war es so, dass wir jetzt konkret eine Anfrage eines Forschungsprojektes hatten. Wie gesagt, da wurde uns dann schnell klar, die brauchen ein Drittel aller NZZ-Seiten. Wir wussten auch dann durch diese Anfrage, dass die bestehenden, vorliegenden digitalen Medien der NZZ nicht zufriedenstellend sind. Also war es dann eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, gut, wir überlegen uns, das eben gesamthaft auf die Beine zu stellen. Dazu braucht man dann natürlich auch das Verlagshaus, das die entsprechende Bereitschaft haben muss, daran mitzuwirken, die entsprechende Unterstützung auch zu bieten. Und dann kann man solche Sachen eben realisieren.
Und grundsätzlich, warum ist man nicht mehr zufrieden heute mit den analogen, mit den physischen Beständen?
Ja, es ist natürlich die Art, wie man heutzutage nach Daten sucht. Man hat nicht mehr die Zeit, in eine Bibliothek zu kommen, oder es wird auch nicht mehr finanziert, dass Forscher sich 3 Monate in Zürich aufhalten, um durch die NZZ zu blättern. Es ist natürlich ein unheimlicher Unterschied in Untersuchungsgeschwindigkeit, wenn man Begriffe loslassen kann über Millionen von Seiten, und dann kann man auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen.
Man kann da noch dazu ergänzen, dass es ja nicht nur Zeitschriften oder Zeitungen sind, die wir digitalisieren, sondern wir digitalisieren ja auch ganz alte Handschriften zum Beispiel oder ganz alte Drucker aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Und hier ist die Digitalisierung natürlich Teil des bibliothekarischen Auftrags, also auch der Sicherung und Bewahrung der Bestände. Dadurch macht man eben auch diese Kulturgüter wirklich dauerhaft verfügbar. Man präsentiert sie der Öffentlichkeit, die damit umgehen kann, die das konsultieren kann, die das lesen kann oder sich einfach an schönen Bildern erfreuen kann. Den ersten Teil mit den historischen Bänden von 1780 bis 1857 haben wir selber bei uns im Haus gemacht und alle anderen Jahrgänge werden extern digitalisiert.
Das geschieht in Morges im Kanton Waadt durch einen Digitalisierungsroboter. Wie muss man sich den vorstellen? Ist das eine Maschine, die dann die Seiten greift und einlegt?
Also es ist nicht nur mit dem Roboter. Die Bestände, die geeignet sind, um mit einem Roboter gescannt zu werden, ja. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein langer Arm, der schiebt sich längsweise über eine Seite, saugt diese Seite an mit Luft und ein Arm schiebt sich dazwischen und blättert das, wie soll ich sagen, schadenfrei um und dann wird das aufgenommen. Aber Bestände, wo entweder die Bindung oder das Papier vielleicht etwas zerrissen ist, das wird vom Hand gescannt. Es ist nicht nur Robotersache.
Wissen Sie, wie viele Seiten der Roboter so pro Minute schafft im Idealfall, also wenn keine Risse oder Beschädigungen vorliegen?
Ach, das wird wahrscheinlich um die 100 Seiten pro Minute sein.
Und ein Mensch, der das macht?
mit unseren Geräten, mit unseren Beständen, die wertvoll sind, wo vor allem es wichtig ist, dass sie nicht beschädigt werden. Wir sind schon sehr zufrieden, wenn wir netto 300 bis 400 Seiten die Stunde erreichen. Und netto heißt gebracht, geholt, kontrolliert, gescannt und eventuell auch Fehler korrigiert. Also der ganze Prozess mit 300 Netto-Seiten pro Stunde, das ist schon recht viel.
Pro Person dann?
Pro Person, pro Scan, ja.
Jesko Reiling, Sie sagen, Sie sind für die Effizienz, sprich die Kosteneffizienz auch zuständig. Jetzt 1 Million kostet dieses Projekt ungefähr. Wo fallen da die größten Kosten an?
Die größten Kosten fallen an bei der Segmentierung, der sogenannten Segmentierung. Das heißt, es geht dann darum, die gescannten Bilder so aufzubereiten, dass sie nachher durchsuchbar sind für den Nutzer, dass er wirklich auch auf den Bildern im Text arbeiten kann. Also es geht darum, dass er die Artikel finden kann, die er sucht, die Begriffe finden kann in den Texten, die er sucht. Und das muss eben alles nachträglich nach dem Scannen gemacht werden. Und das ist relativ aufwendig.
Also die ganzen Bestände erschließen für Texterkennungsprogramme.
Genau, das ist die Idee, ja.
Bisher, ich habe hier mal in der Abteilung Alte Drucke gearbeitet, auch mit der allerersten NZZ-Ausgabe aus dem Jahr 1780. Das war so ein kleines, ungefähr A4 großes Magazin, könnte man fast sagen. Diese Bestände, die wurden ja auch bisher schon elektronisch erfasst, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es all diese alten Bestände zuvor als Mikrofilme, Peter Murkeck?
Ja, man hat schon immer diese Bände verfilmt und ich glaube, in 2005 hat man auch diese Mikrofilme schon mal digitalisiert. Allerdings ist die Qualität von diesen digitalen Beständen nicht so gut, dass man da ein gutes, befriedigendes Ergebnis beim OCR erreicht.
OCR haben Sie erwähnt, die Abkürzung für die Texterkennungsprogramme. Das Problem war ja auch, dass diese Mikrofilme nicht per Computer durchsucht werden konnten, sondern dass man da mühsam Ausgabe für Ausgabe auf dem speziellen Lesegerät weiter scrollen musste.
Ja, aber nach der Digitalisierung konnte man diese Bilder auch mit zum Beispiel Abby Feinrinder durchsuchbar machen. Das hat man auch gemacht, aber die Bildqualität, die Auflösung und auch der Kontrast von diesen Filmen war zum Teil sehr armselig und darum waren die Ergebnisse nicht so, dass Computerlinguisten damit gute Ergebnisse erreichen konnten. So hat man uns gefragt, ob es möglich wäre, die Bestände bis und mit 1950 nochmal zu digitalisieren. Dann haben wir zusammen mit der Nationalbibliothek entschieden, das unterstützen wir nur, wenn auch die Allgemeinheit davon Vorteile hat und so ist eigentlich dieses Projekt geboren worden.
Und nun wollen wir uns den Maschinenpark des Digitalisierungszentrums der Zentralbibliothek genauer ansehen, die Scanner. Geräte für etwa 1 Million Franken stehen hier, sagt Peter Murkerk. Die Scanner bestehen im Wesentlichen aus einer Fläche, auf die das Original gelegt wird und darüber, an einem schwarzen Metallgestell befestigt, hängen die Beleuchtung und die Digitalkamera, verbunden natürlich mit einem Computer. Das Ergebnis des Vorgangs wird auf dem Bildschirm kontrolliert.
Hier haben wir einen 30-Grad-Scanner, das ist der einzige in der Welt. Und der ist gemacht für ganz kleine Bücher. Die Texte haben die bis tief im Falz geht. Das wird dann hier an der Glasplatte angedrückt und dann wird ein Scan in Bewegung gesetzt. Das Licht wird über verschiedene Spiegel umgeleitet. Nur so ist es möglich, in einem Spitzenwinkel von 30 Grad zu scannen.
Also 30 Grad ist die Abweichung von der Senkrechten hier?
Ja, genau. Das war jetzt ein Scan. Das sind Zeilenscanner, die sich da drin bewegt, über die ganze Länge vom Buch. Und ja, das sind dann etwa so 8000 Zeilen, die er da abtastet. Und das macht dementsprechend dieses Geräusch.
Und eben beim Einscannen der NZZ von Hand bei der Frühphase des Projekts, das klang dann genauso?
Das war leiser, weil die Bänder haben wir auf dem V-Scanner hier gescannt. Also ein V-Scanner hat einen Öffnungswinkel nicht von 30, sondern von 110 Grad. Und das ist dann eher ein Kameraverfahren, wo ein Sensor links und rechts zugleich aufnimmt. Wir können mal zu so einem Scanner laufen. Hier um die Ecke haben wir zwei solche. Frau Greber ist gerade dran. Frau Greber, unsere Mitarbeiterin, die ist jetzt beim Scannen an der sogenannten V-Scanner. Und auf diesen Scanner haben wir Fingerli montiert, die eigentlich wenig Geräusch machen. Das Geräusch, was gemacht wird, ist eigentlich die Aufnahme hier oben vom Scanner. Das ist fast wie eine Kamera und macht auch dementsprechend so ein Geräusch.
Das Ding heißt Cobra, das ist gefährlich. Worauf müssen Sie da besonders achten?
Also, dass das Buchgrad liegt. Ja, und dass alles stimmt. Also, dass man keine Seite vergisst.
Und der Belichtung ist ja kein Problem, weil Sie ja da Skiwerfer eingebaut haben.
Genau, ja, es ist alles eingebaut.
Und Schärfeneinstellung passiert auch automatisch?
Das ist automatisch schon eingestellt, ja. Ja.
Die Schärfe wird mittels dieser beiden Laserstrahlen projiziert. Wenn das eine Linie ist, dann sind die scharf. Die Kameras bewegen sich nicht, die sind fix und die haben eine Auflösung von 400 dpi auf einer Fläche von etwas größer als A3+. Und bei diesen Büchern tatsächlich muss man darauf achten, dass es vollständig ist, dass es gut liegt, dass die Ränder mitgescannt werden, weil das ist jetzt ein Inkunabel, da legen wir Wert darauf, dass man die ganze Seite sieht.
Was ist das für das Buch, was Sie jetzt gerade scannen?
Wartet Sie, ich muss schauen. Das ist vom 15. Jahrhundert. Bibel, also, ja.
Gedruckt von Johannes Ammerbach in Basel 1482.
Ja.
Wie lange sind Sie jetzt schon an dem? Haben Sie erst gerade angefangen? Oder?
Ich habe angefangen, seit 10 Minuten.
Ja. Und was denken Sie, wie lange, wann sind Sie etwa durch?
Wo bei dem, wartet Sie. Heute, also ich arbeite 6 Stunden heute. Wahrscheinlich 6 Stunden, ja.
Dankeschön, merci.
Und hier haben wir das gleiche Gerät, aber da haben Sie gesehen, da waren Plastikfingerli, so wie wir sie nennen, die die Seite festhalten. Hier passiert es aber mit einer Glasscheibe. Wenn wir genug Text, genug Platz im Marsch haben, dann können wir mit der Glasscheibe arbeiten. Und das macht dann ein bisschen mehr Lärm. Und das ist auch dementsprechend langsamer, weil die Glasscheibe muss erst hochgefahren werden und danach wieder runter und dann wird es ausgelöst. Das können wir nur einsetzen, wenn wir genug Marge haben, vom Text bis zum Falz. Wir wollen natürlich nichts abschneiden. Und dafür sind die Fingerli entwickelt und eine andere Kamera. Damit haben wir absolut keinen Textverlust.
Und eben 110 Grad.
Das ist ein 110 Grad Winkel, ja.
Das ist, weil die Fläche unten einen 110 Grad Winkel bildet.
Ja. Das ist richtig. Ähnliches Gerät haben wir noch hier. Da haben wir aber die Kameras nicht fix montiert, sondern die können wir näher ranfahren oder weiter weg und dann erreichen wir höhere Auflösungen. Und das ist vor allem bei kleinen illuminierten Büchlein noch wichtig, dass man da mehr Detail rausbringt, weil die sind zum Teil nicht größer als 8, 9, 10 Zentimeter. Und so können wir dann auch die Details da gut bringen.
Peter Murkerk, Leiter des Digitalisierungszentrums der Zentralbibliothek Zürich. Ein Beitrag von Raphael Zehnder. Raphael Zehnder jetzt hier bei mir im Studio. Wenn die neue Zürcher Zeitung ihre Archivbestände der Bibliothek übergibt zur Digitalisierung und Erschließung, was bedeutet das dann für ein Medienhaus?
Ja, in erster Linie eine Kostenersparnis. Finanziert wird diese Digitalisierung und Erschließung vom Lotteriefonds des Kantons Zürich, von der Schweizerischen Nationalbibliothek, der Zentralbibliothek selbst und der UBS Kulturstiftung. Die Kosten für Aufbewahrung, Digitalisierung und Erschließung dieser Bestände übernimmt also fast vollumfänglich die öffentliche Hand. Das ist das eine, das ist der Gewinn für die NZZ. Das hat aber auch eine Kehrseite. Die NZZ schließt auf Ende Jahr ihr hauseigenes Archiv. Die letzten 250 Stellenprozente fallen auch noch weg. 2 langjährigen Angestellten wurde gekündigt. Das Schweizer Journalismus-Urgestein Karl Lüönd schreibt dazu in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Schweizer Journalist, Zitat, beide sind 59 Jahre alt und wurden exakt ein Jahr vor der möglichen Frühpensionierung mit einer Abfindung vor die Tür gesetzt.
Das heißt also, der Berufsstand der Mediendokumentalisten fällt der Digitalisierung zum Opfer.
Das kann man so sagen, ja. Die NZZ formuliert es selber anders. Im Artikel steht, die Digitalisierung des Archivguts, die veränderten Möglichkeiten der Recherche und die Weiterentwicklung der Redaktionssysteme hätten den Aufwand zur Bewirtschaftung des NZZ-Archivs verändert.
Dieser Abbau des hauseigenen Archivs, das ist wohl nicht nur bei der NZZ so.
So ist es. Der erwähnte Artikel nennt es das Ende einer Tradition. Die hausinternen Zeitungsarchive verschwinden generell. Tamedia habe 1996 mit dem Abbau begonnen, als die Schweizerische Mediendatenbank, die SMD, den Betrieb aufnahm. Diese SMD, muss man sagen, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Verlage. Dort finden sich auch sehr viele Artikel aus sehr vielen verschiedenen Medien. Diese SMD ist aber nicht öffentlich zugänglich, muss man sagen. Ringier, der Ringier-Konzern, baute sein Dokumentationszentrum ebenfalls Schritt für Schritt ab. Und das Ringier-Bildarchiv beispielsweise, das bewirtschaftet seit einigen Jahren das Aargau Staatsarchiv, allerdings immerhin unterstützt mit einem jährlichen Kostenbeitrag dieses Medienhauses.
Sie hören Kontext zur Bedeutung der Digitalisierung von Handschriften und Zeitungen. Bibliotheken, Archive und auch Museen digitalisieren ihre Bestände. Dies erleichtert Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu den alten Dokumenten. Kehren wir nochmals zu den alten Handschriften zurück. Diese Originale sind kulturgeschichtlich enorm wichtig und reizvoll. Die Stiftsbibliothek St. Gallen etwa beherbergt hier wahre Schätze, rund 2100 Handschriften aus verschiedenen Epochen. Raphael Zehnder hat mit dem St. Galler Stiftsbibliothekar Cornel Dora den Qualitäten mittelalterlicher Handschriften nachgespürt. Cornel Dora zeigt als erstes ein Buch, welches die Stiftsbibliothek soeben erhalten hat.
Ich nehme jetzt ein Buch aus der Schachtel. Das ist eine Schenkung, die wir gerade bekommen haben. Wir haben eine sehr wertvolle Sammlung bekommen von Handschriften aus dem Mittelalter. Das ist eines der Bücher, die sind einfach halt so, wie sie uns gebracht wurden vom Sammler. Und wir werden das jetzt anschauen und schauen, was wir allenfalls für konservatorische Maßnahmen machen müssen. Wir werden nur so viel machen, wie wirklich nötig ist. Das ist eine große Regel. Man achtet das Buch, das Objekt, so wie es ist. Ein Buch ist wie ein Mensch. Ein Buch hat einen Charakter, eine Identität. Und wir können es nicht wirklich ändern. Wir tun ihm nichts Gutes, wenn wir es wirklich fest ändern wollen. Wir müssen zu ihm schauen. Und man hat lange zum Beispiel sehr viel Kultur zerstört, indem man zu viel restauriert hat. Es gibt heute fast keine karolingischen Einbände mehr. Wir haben hier in St. Gallen noch die größte Sammlung weltweit dieser Einbände, also tausendjährige Einbände, weil man hat sie irgendwann wegrestauriert. Man gedacht hat, ja, das ist nicht mehr, sieht nicht mehr so aus, wie es heute aussehen müsste, hält nicht so gut und so weiter. Dabei sind die funktional noch völlig okay.
Dieses Buch, Cornel Dora, das Sie da in der Hand haben, ist ein ungefähr die Hälfte von A4 von der Größe her. Der Einband vorne und hinten, die Deckel, sind die aus Leder oder sind die aus Holz?
Das ist ein Holzeinband, sind Holzplatten, die mit Leder überzogen sind. Und Sie sehen, da hat es auch einen Zettel drin vom Sammler noch. Es gibt eine Beschreibung und es ist eine Handschrift, die wird datiert ins frühe 14. Jahrhundert. Das ist so die Zeit von Wilhelm Tell, der Schlacht bei Sempach am Morgarten.
Das war bei jemandem zu Hause im Regal.
Genau, das war bei einem Sammler, der an sich sehr wusste, wie man mit Büchern umging. Und es ist jetzt bei uns und wir werden es natürlich schon in einen neuen Schuber legen und es ist bei uns im Kulturgüterschutzraum aufbewahrt.
Da sieht man gleich jetzt vorne drin ein Blatt, das eingeklebt wurde, um den Deckel am Buchinhalt zu befestigen, mit drei Zeilen Text. Das werden Sie dann wahrscheinlich auch erforschen, was das für ein Text ist.
Genau, das ist Makulatur, die man dann verwendet hat, um die Einbände zu reparieren. Diese Makulatur, die ist oft interessanter als die Bücher. Also vor allem, wenn es ältere Makulatur ist, dann sind das Fragmente, die von unter Umständen sehr großem Wert sein können.
Wenn ich jetzt das Material anschaue, die erste Seite, die ist unten ein bisschen ja, zerknüllt, kann man sagen, oder hat Falten drin. Ist das Pergament oder ist das Papier?
Das ist Pergament jetzt in diesem Fall. Also bis um 1300 gab es eigentlich nur, oder 1400 gab es eigentlich nur Pergament als Schreibunterlage. Ist eine, sag ich mal, mittelschöne Handschrift, also ein liturgisch geht in den Bereich Liturgie. Es ist ein Antiphonar und ein Lektionar, also mit Bibeltexten, die man in der Messe gelesen hat und Texten, die man gesungen hat. Und es ist eine gepflegte Schrift, wahrscheinlich aus Süddeutschland.
Cornelora, wenn man den Textspiegel anschaut, wie die Zeilen gestaltet sind, die Buchstaben, sieht man viele Initialen, also farbige Initialen, blau oder rot oder sogar zweifarbig ausgemalt und einzelne Wörter sind auch rot markiert.
Das ist, um den Text zu strukturieren, also man liest, das ist auch heute noch so, wir haben gerne Abschnitte, wir haben heute Satzzeichen und früher hat man ein bisschen weniger Satzzeichen verwendet und dafür eben gewisse Dinge in der Schrift voneinander abgehoben. Zum Beispiel auch Worttrennung ist ja etwas, das man erst nach den Römern erfunden hat, um die Lesbarkeit eines Textes zu erhöhen.
Wie viele Seiten mögen das sein, diese Handschrift?
Es sind 185 Blätter, das heißt 370 Seiten.
Wie gehen Sie jetzt vor, um diese Handschrift, dieses handgeschriebene Buch zu konservieren?
Ja, wir werden eben nur machen, was nötig ist, damit wir nichts zerstören. Das ist die große Regel heute. Und was wir machen, muss reversibel sein, muss man rückgängig machen können. Das heißt, man verwendet keine Materialien, die man nicht ohne viel Aufwand wieder rückgängig machen kann. Also der Leim ist ein wasserlöslicher Leim zum Beispiel. Oder so. Aber wir werden hier wahrscheinlich gar nichts machen. Das ist das Schönste immer, wenn man das so sagen kann. Und das Buch bekommt einfach einen Schuber, einen sogenannten Buchschuh. Das ist eine sehr ausgeklügelte Sache, wo eben auch der Buchblock gestützt wird und jeder Buchschuh ist ganz genau auf die Handschrift zugeschnitten.
Ist das unten gefedert, weich? Nein, es ist hart. Ist
nicht, ja, das soll auch nicht weich sein, sondern es muss ja stützen. Hm? Und man legt dann das Buch so rein.
Die metallenen Schließen, die in den Weg kommen.
Muss dann richtig eingeklappt sein und dann geht das so rein und ist optimal geschützt. Also man kann das dann auch, wenn es einmal drunter und drüber geht, bei einer Evakuierung oder so, ist das sehr gut geschützt in diesem Schuber.
Nun ist ja die Aufbewahrung dieser Handschriften, das sind ja Einzelstücke, kostbare Einzelstücke, ungefähr 2100 verschiedene Handschriften haben sie in der Sammlung der Stiftsbibliothek St. Gallen. Die Aufbewahrung, da denkt man als erstes Problem an die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel.
Ja, die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Konservierung von Handschriften und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits soll es nicht zu feucht sein, weil Feuchtigkeit Tierchen anlockt oder Schimmel anlockt. Es kann dann eben schimmeln und das ist natürlich etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Es sollte deshalb eigentlich nicht über 60% relative Luftfeuchtigkeit hinausgehen. Und auf der anderen Seite ist die Luftfeuchtigkeit insofern relevant, wenn sie sich stark verändert, kommt es zu Ausdehnung oder Zusammenzug des Pergaments. Das führt dann dazu, dass die Sachen, die auf dem Pergament sind, also die Tinte auf dem Pergament, allenfalls ein bisschen Stress hat. Und das sollte man deshalb auch vermeiden. Ein bisschen Änderung gibt es immer und diese Materialien sind ja auch gemacht dazu, dass sie einiges aushalten können. Aber es ist sicher gut, wenn man das nicht übertreibt.
Welche Rolle spielt bei der Aufbewahrung von solchen Handschriften die Temperatur?
Die Temperatur wird überschätzt in der Rolle. Die Temperatur für sich ist nicht wirklich relevant für die Konservierung. Das ist leider in der Konservierung generell nicht so bekannt und gibt gewisse Probleme heute. Es soll natürlich nicht zu heiß sein, also wenn es dann so um 40 Grad sind, dann ist es sicher auch. Das hat dann aber auch vor allem Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit. Je stärker auch die Temperaturausschläge, umso mehr verändert sich eben die relative Luftfeuchtigkeit. Und das ist das eigentlich Schwierige am Thema. Es gibt eine ganz wertvolle Handschriftensammlung Sammlung im Katharinenkloster, im Sinai. Dort haben sie 10% Luftfeuchtigkeit, also viel weniger als bei uns. Und diese Handschriften sind aber auch hervorragend konserviert über 1500 Jahre jetzt hinweg. Das ist auch so ein Zeichen oder ein Zeuge dafür, dass wir in diesen Dingen nicht fundamentalistisch sein sollten, sondern es ist ja auch extrem wichtig, dass diese Dinge in ihrem Kontext erhalten werden können. Das ist sehr wertvoll für uns als Menschen, weil wir dann sehen, diese Sammlung ist an diesem Ort und gehört an diesen Ort, repräsentiert eine kulturelle Leistung einer Gemeinschaft. Und von daher ist es also durchaus möglich, dass ganz seltsame Bedingungen herrschen und es überhaupt kein Problem ist.
Die Handschrift, die Sie mir gezeigt haben, aus dem 14. Jahrhundert, dieses lateinisch geschriebene, liturgisch orientierte Buch, das kommt in Ihre Sammlung von, wir haben es gesagt, etwa 2100 Handschriften. Ich habe auf der Internetseite der Stiftsbibliothek gesehen, Cornel Dora, dass etwa 670 dieser Handschriften, die Sie in Ihren Beständen haben, schon digitalisiert sind. Was ist aus Ihrer Sicht als Stiftsbibliothekar der Vorteil, wenn diese Bestände auch digital vorliegen?
Zunächst ist es einfach einmal, die Kultur der Wissenschaft verändert sich extrem, und zwar überall, und die Geisteswissenschaften werden da mitgezogen, sage ich einmal. Sie sind nicht unbedingt die Treiber dieser Entwicklung. Vielleicht werden sie sogar mitgerissen, wenn wir an Bologna denken, oder? Aber es ist sicher richtig, wenn wir das heute machen. Es hat ganz große Vorteile. Einerseits können wir die Handschriften vor einer zu exzessiven Benutzung schützen. Und gleichzeitig werden sie viel einfacher zugänglich.
Das heißt, wenn ich irgendwo in Schottland bin, dann kann ich auf die Bestände der Stiftsbibliothek St. Gallen zugreifen.
Genau, also wir haben etwa 70.000 Sitzungen mit Handschriften online einfach pro Jahr bis jetzt. Und früher waren es irgendwie ein paar hundert Besuche von Wissenschaftlern pro Jahr. Das heißt, die Beschäftigung mit diesen Dingen hat sich extrem vervielfacht. Und das ist ja auch gut so. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt vielleicht das Kritische anschauen möchte, es führt natürlich ein bisschen dazu, dass diese Virtualisierung der Welt, also die Welt ist nicht mehr real. Das wird natürlich, ist auch eine kulturelle Erscheinung, dass wir so leben zunehmend. Das wird natürlich auch in diesem Bereich, wird das immer mehr auf diese Weise. Es ist aber doch auch interessant, umgekehrt wird das Objekt an sich, das Original, gewinnt dadurch eigentlich wieder eine neue Bedeutung, weil es eben ein Original ist und man nur noch ganz wenige solche Originale sieht und ihnen schon gar nicht mehr nahe kommt. Wir haben deshalb in der Bibliothek begonnen. Die Benutzung verändert sich nicht dramatisch eigentlich, also so langsam, aber man spürt die Trends. Es gibt weniger Wissenschaftler, die vor Ort kommen müssen, um Fragen zu klären, weil es nur noch wenige Fragen gibt, die man direkt am Original klären muss. Aber auf der anderen Seite ist es für uns wichtig, dass wir Seminarien hierher, junge Forscher hierher einladen mit Veranstaltungen, Seminaren und an der Summer Schools und so weiter, was man heute so macht. Und die hier bei uns ein Gefühl bekommen, was ein Original ist. Das ist wie ein, also sollte eigentlich ein wichtiger Aspekt heute sein in jedem Studium der historischen Wissenschaften, dass man eben auch mit Originalen in Berührung kommt. Wir schützen die Originale, also wird sehr sorgfältig damit umgegangen, aber wir geben den Studierenden die Möglichkeit, wirklich dieses Erlebnis, das ja ein wunderbares Erlebnis ist, haben zu können.
Als Forscherin, als Forscher, wenn man sich nur mit dem Text, sagen wir, oder der Typografie beschäftigt, dann funktioniert das ja gut über das Digitalisat oder online. Problematischer wird es dann schon, wenn man sich mit den Texten beschäftigt, weil die Bestände der Stiftsbibliothek, die online sind, noch nicht nach Suchbegriffen durchsucht werden können, sondern erst einfach Bilder sind, die man sich anschauen kann. Sprechen wir noch über die besonderen Qualitäten des Originals. Also es ist für mich jetzt offensichtlich, dieses Buch aus dem 14. Jahrhundert, diese Handschrift liegt auf dem Tisch. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ich ein Bild davon sehe. Was würden Sie sagen, Cornel Dora? Was ist für Sie die spezifische Qualität des Originals? Was macht es aus, dass wir die Originale brauchen und dass die digitalisierten Exemplare einfach ein anderer Bereich sind vielleicht?
Das Original ist die Wahrheit. Das ist einmal die erste Antwort darauf. Wir machen uns nur ein Bild im Digitalisat. Die Wahrheit ist nur das Original. Und das Zweite ist, weil es das Original ist, inspiriert diese Handschrift im Original. Also es inspiriert uns, weil es uns irgendwie ein Umfeld auch, also man sieht dann auch das Umfeld, was ist. Man sieht die Materialität, wie schwer ist es, wie riecht es, wie flexibel ist das, wie hat sich ein Mensch gefühlt, der ein solches Objekt in der Hand hatte. Alle diese Dinge, die kann nur das Original mitteilen. Und dazu kommt, dass wirklich halt nur das Original das wirklich Wertvolle ist. Das Digitalisat ist für sich nichts.
Klare Worte vom St. Galler Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Raphael Zehnder hat sich mit ihm unterhalten. Der Vorteil der Digitalisierung von Archivbeständen und die Vorzüge von Originalen. Das war ein Kontext von Hans Rubinich und Raphael Zehnder. Produktion Noemi Gradwohl, Technik Thomas Baumgartner, mein Name Norbert Bischofberger. Morgen geht's in Kontext Künste im Gespräch. Und da geht es um den Roman Der Hammer des österreichischen Kabarettisten Dirk Stermann über den Orientalisten Josef von Hammer-Purgstall. Um ein Theaterformat, welches Musikgrößen wie Queen, Madonna oder die Beatles würdigt. Und um die Bedeutung von Trommelmusik in Westafrika. Hier im Radio auf SRF 2 Kultur und jederzeit als Stream oder Podcast unter srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.